Die Überschrift für heute für die Predigt soll sein: Mein Platz auf dem Schoß des Vaters. So, da kommen euch bestimmt jede Menge Bilder, wie so die kleinen Kinder auf dem Schoß vom Papa sitzen, dass das der Platz ist, wo man irgendwo zu Hause ist. Und das war mir so, dass das mal wieder in Erinnerung gerufen werden sollte, darf. Sowohl bei mir, als auch vielleicht bei dem einen oder anderen. Und ich habe da so ein bisschen was aufgeschrieben. Und zwar, das allererste, was mir dazu kam, war, dass das ja eigentlich das erste Gebot ist. Ne? Gott hat gesagt, dass wir ihn von ganzem Herzen lieben sollen, mit unserer ganzen Seele, mit unserer ganzen Kraft und mit all unserem Vermögen und unseren Nächsten wie uns selbst. Fasst schon mal zusammen, eine kurze Variante. Und da musste ich so dran denken, jetzt muss ich kurz rechnen, 15,5 Jahre muss das ja sein. Genau. Da gab es so eine Phase in meinem Leben und da hatte ich, wie man das so lustig sagt, so eine schöne rosa Brille auf. Ne? Da hat man nichts gesehen, nur sein rosa Herzl. Und das war cool. Und das war eine schöne Zeit. Und ich denke, alle von uns, die ein bisschen älter sind, haben sowas schon mal erlebt. Gehe ich zumindest davon aus. Und wie man so schön sagt, da haut es den Verstand raus und die Gefühle hauen durch. Und das ist okay. Und das hat Gott so gegeben und das ist was Schönes. Und dann mit der Zeit darf man sich dann immer mal daran erinnern, dass das was Schönes war und das nicht vergessen. Weil das Rosa, das verändert dann manchmal so ein bisschen ihre Farbe. Und dann kommt so der Verstand wieder hoch und dann tut man wieder sein Leben eintakten nach anderen Prioritäten, sage ich jetzt mal so. Und das hat auch seine Berechtigung. Und ich denke, es gehört beides dazu. Ja, weder das eine noch das andere ist richtig oder falsch, sondern es braucht beides. Ne? Wenn man nur mit einer rosa Brille durchs Leben läuft, ist irgendwas komisch. Da ist man so in einer Blase drin, oder beziehungsweise zu zweit wahrscheinlich. Und wenn man das aber nie erlebt hat, hat man auch was verpasst. Deswegen sagt Gott, wir sollen ihn lieben. Und habe ich, glaube irgendwann schon mal gesagt, genau das Gleiche kann man mit Gott erleben. In genau der gleichen Intensität. Und genau. Und Gott hat gesagt, im Ende von Mose, dass er seinen Segen geben wird auf das, wenn wir seine Gebote halten, wenn wir seine Gebote befolgen. Dann wird er dafür sorgen, dass sich das lohnt, sage ich mal mit meinen Worten. Und dann ist natürlich die Frage, wie kommt man da hin? Wie tut man das? Oder was ist unser Anteil daran? Und das Erste, was mir so geworden ist, wenn man irgendwo beim Schoß, auf dem Schoß vom Papa ankommt, egal ob es jetzt ich selber bin, bei meinem himmlischen Vater oder ein Kind bei mir auf dem Schoß sitzt, dann kommt es darauf an, was vielleicht vor der Situation war, wie es dem Kind gerade geht. Aber im Normalfall ist es so, dass es nicht lange dauert und es kommt zur Ruhe. Ne, es kommt an, lässt sich einfach mal fallen und ist einfach mal da. Ohne, dass es jetzt das innere Bedürfnis hat, irgendwas tun zu müssen, rumstrampelt oder Papa, wir müssen jetzt mal das. Solche Zeiten gibt es auch, aber grundsätzlich kommt es im Normalfall erstmal an. Und ich habe mal hingeschrieben, vom Kopf aufs Herz ankommen. Ne, von den vielen Sachen, das müssen wir machen, dort müssen wir vielleicht dran denken, das dürfen wir nicht vergessen. Oh, morgen ist das und in den nächsten 3 Jahren müssen wir das noch machen. Ne? So die ganzen Pläne, die darf man da einfach mal kurz fallen lassen, weil der Papa im Himmel kennt sie sowieso. Und da dürfen wir einfach mal ankommen. Und dann passiert eigentlich das, was Gott möchte. Er zeigt uns als allererstes seine Liebe für uns. Er zeigt uns, dass er unser Vater ist. Er nimmt uns an von ganzem Herzen, gibt uns eine Bestätigung im Herzen und zeigt uns seine Liebe. Wie auch immer individuell das bei jedem Einzelnen aussieht, aber grundsätzlich ist das so. Da gibt es sicherlich Zeiten, die sind richtig intensiv. Da erinnert man sich dann auch ein paar Jahre später noch dran. Und es gibt Zeiten, die sind vielleicht nicht ganz so tief, aber die reichen dafür, dass man wieder Kraft hat und Elan weiterzugehen. Und genau. Das heißt, wenn ich bei ihm angekommen bin, dann gibt mein Gott, mein Vater, mir Annahme, mir Bestätigung, mir Liebe und füllt mein inneres Herz wieder auf. Das, was kein Mensch machen kann. Ne? Die Zeit mit der rosa Brille, das ist was anderes. Da ist man auch bereitwillig, dem anderen was zu geben und zu investieren und scheut weder Mühe noch Kosten, um Zeit mit dem anderen zu haben. Und genauso dürfen wir das mit Gott erleben. Und manchmal müssen wir aber Kosten und Mühen eben nicht scheuen, sonst erlebt man es nicht. Ist nicht immer so, aber manchmal. Und es sollte uns was wert sein. Und Gott beschenkt uns mit seiner Liebe, mit seiner Bestätigung, mit seiner Annahme. Und dann, wenn ich das von Gott empfange, dann geht bei mir eigentlich sofort Dank los. Dann kann ich nichts anderes als ihm danken und bin glücklich, dass ich bei ihm sein darf und dass er mir die riesengroße Gnade geschenkt hat, dass ich sein Kind sein darf. Dann bete ich ihm an, mache ihm Freude und er ist eigentlich so, wie wenn das kleine Kind hochlächelt, so Papa, ich hab dich lieb, sagt vielleicht gar nichts, aber kuschelt sich einfach ran und lächelt und ist glücklich. Na? Und da hört es aber nicht auf, sondern Gott macht noch weiter. Und Gott fängt an, mir sein Herz zu offenbaren. Er zeigt mir seine Sichtweise, wie er die Menschen sieht. Aber als allererstes zeigt er mir sein Herz, wie er mich sieht, dass er mich liebt. Einfach so, weil er mich gemacht hat. Und er fängt an, mir seine Geheimnisse zu zeigen. Wie auch immer die aussehen. Sachen, wo auf einmal, sag ich mal, mir ein Licht aufgeht und ich denke, oh, das habe ich noch nie so gesehen. Zeigt er mir einfach. Einfach deswegen, weil er mich lieb hat. Und weil er sich freut, dass ich bei ihm bin. Und dann ist es im Normalfall so, dass ich darüber glücklich bin und mein Herz noch weiter aufmache. Und mich noch mehr freue, dass ich bei ihm sein kann. Und das hat eigentlich, im Irdischen denkt man dann immer so in Zahlen und irgendwelchen Formen und Größen. Aber hier, das hat keine Größe. Ne, der Paulus hat mal gesagt, dass wir die Liebe Gottes erkennen. Ne, die Länge, Höhe, Breite sind die drei Dimensionen, die wir so haben. Damit kann man alles, was wir angucken können, ausmessen und bestimmen. Aber da hat noch was dazu getan. Und die Tiefe. Und die Erkenntnis Gottes oder die Liebe Gottes, die alle Erkenntnis übertrifft. Das heißt, das kann man nicht in so eine Schachtel stecken. Und das zeigt uns Gott in unserem Herzen, nicht in unserem Kopf. Und dann blüht es im Herzen noch mehr auf. Und dann erkenne ich, wie sehr Gott mich liebt und möchte eigentlich nur noch für ihn da sein. Ich gebe mich ihm automatisch hin, weil ich merke, er liebt mich von ganzem Herzen. Da liefere ich mich ihm aus und sage, Herr, das ist das Allerbeste, was es überhaupt gibt. Ich gehöre dir. Mach mit mir, was du möchtest. Und dann mache ich ihn zu meinem Herrn. Nicht nur zu meinem Retter, weil er mir meine Schuld vergeben hat, dass ich bei ihm sein darf, sondern ich sage auch, du sollst der Chef sein über mein Leben. Und dann fängt Gott wieder an, mir mein Herz zu zeigen. Und sagt, okay, ich freue mich darüber. Aber guck mal, das und das in deinem Herzen möchte ich gerne, dass du es veränderst. Ja, der Konrad hat es vorige Woche so schön bildlich gemacht, mit der Gitarre und mit dem Anstöpseln. Ja, und Gott sagt, ich freue mich drüber. Ich habe dich als Gitarre gemacht und ich möchte gerne, dass du dich bei mir an meinem Controller ansteckst, damit ich bestimmen kann, wie laut man dich hören darf und wo man dich überall hören darf. Ja? Weil die Gitarre, egal wie laut man die schrubbt, kennen sich die spielen können, am besten aus. Die hört man in einem gewissen Umkreis. Aber wenn es am Controller angesteckt ist, wenn der die Vollmacht übers Mischpult hat, bestimmen kann, wo das lang geht, kann man es auf der ganzen Welt hören. Ja? Jeder, der sich hier einklickt, könnte es mithören. Viel lauter, als die Gitarre sich das jemals vorstellen könnte. Warum? Weil die Gitarre gesagt hat, okay, du bist der Chef. Ne, und das möchte Gott mit uns machen. Genau. Und dann stelle ich fest, wenn ich ihm so sehr vertraue, er hat mir davor seine Liebe gezeigt. Ne, er hat mir gezeigt, dass er nicht möchte, dass er mich irgendwie verbiegt, sondern er möchte mich eigentlich frei machen und er möchte mich für das einsetzen, wofür er mich geschaffen hat. Ne? Und hat mir seine Liebe gezeigt. Und dann ist es einfacher, da loszulassen und sich verändern zu lassen. Und dann stellt man auf einmal fest, hey, das ist doch viel besser. Und Gott zeigt uns das nächste Kabel oder das nächste Stück, was vielleicht geändert werden muss. Und zusammengefasst könnte man sagen, er verändert mich zu seinem Wohlgefallen. Er möchte doch was Gutes aus mir machen. Hat er sich doch ganz am Anfang ausgedacht. Ne, als er Adam und Eva geschaffen hat, hat er gesagt, siehe, sehr gut. Bloß jetzt ist ein bisschen anderes Zeug mit reingekommen. Und das möchte er wieder rausmachen. Und dann, wenn er uns verändert, in sein Ebenbild Stück für Stück weiter, dann wächst da so eine Frucht. Ne, Frucht des Geistes, haben wir schon ein paar Mal drüber geredet. Und da freut sich eigentlich jeder drüber, wenn man Menschen begegnet, die so sind, an denen man die Frucht des Geistes sehen kann. Und dann fang an, andere Leute bei mir Veränderungen zu sehen. Vielleicht die, die dich von früher kannten, als du vielleicht noch nicht so verändert warst. Ne? Die stellen auf einmal fest, hey, was ist mit dir passiert? Du machst das ja gar nicht mehr, wie ich dich vor 5 Jahren gesehen habe. Bist du irgendwie ein bisschen komisch drauf? Oder ist das echt? Ne? Und dann kann ich ein Zeuge für Jesus sein. Nicht nur mit meinen Worten, sondern ich kann es auch mit meinem Leben hintersetzen, mit meiner Tat. Und dann freut sich der Vater drüber, weil er konnte jemand anders seine Liebe weitergeben. Und ich freue mich drüber, weil ich durfte sein Gefäß sein und konnte das weitergeben, was er mir gegeben hat. Ist das sowieso alles seine Ehre. Das vielleicht mal so. Und dann, wenn ich vielleicht das nächste Mal bei ihm bin, stelle ich fest, oh, ist ja immer noch nicht alles perfekt. Es gibt ja immer noch Sachen, die weiter verändert werden. Und er zeigt es mir Stück für Stück, so wie ich es verkrafte. Und das wollen wir uns jetzt mal angucken. Lass mich erstmal gucken, welche. Ach ja, ich habe noch was aufgeschrieben. Das Ziel, am Anfang habe ich schon gesagt, wenn man so die rosa Brille hat, ist ja, dass man irgendwo Gemeinschaft miteinander hat. Und dann fängt man an, alles miteinander zu erzählen. Der eine hört zu, der andere redet, der andere hört zu, der eine redet. Und so kann das stundenlang gehen. Da kann man sich früh am Morgen treffen, auf einmal stellt man fest, wir hatten ja das Licht ausgemacht, draußen ist schon dunkel. Wie ist denn nur die Zeit vergangen? Ne? Und so hat man in Gemeinschaft eine riesengroße Freude, weil man von seinem Herzen weitergibt an den anderen. Und genauso macht das der Vater mit uns, wenn wir mit ihm Gemeinschaft haben. Er zeigt uns sein Herz und manchmal vergeht die Zeit ganz, ganz schnell und man denkt, was, ist das schon wieder eine Stunde rum? Ich bin doch gerade erst hergekommen. Weil er uns liebt und weil man in dieser Tiefe der Gemeinschaft einfach nicht mehr auf das Irdische so guckt. Sondern, wie man so sagt, geteilte Freude ist doppelte Freude. Ne? Der eine gibt seine Freude, der andere gibt seine Freude, haben alle beide Zweier. Und so gibt uns der Vater seine Freude und wir freuen uns, dass er uns liebt. Und wir freuen uns, ja, und wir geben ihm unsere Freude zurück. Genau. Dann hat ja Jesus, als er auf der Erde war, das so schön vorgelebt, ne, und hat verschiedene Sachen gesagt, die wir so einhalten sollen. Aber mir ist dabei, wo ich da das aufgeschrieben habe, sind, sage ich mal, 2 Sachen gekommen. Das eine, wenn du so ein Glas hast mit Wasser, haben wir hier. Das sieht gut aus, ne? Schön sauber. Wenn das ein bisschen dreckig ist und fleißig in Aktion, wird es keiner trinken. Aber wenn das schön dreckig und umgerührt ist, wie so eine schöne Soße für einen Eintopf oder für Fleischbrühe, ne? Da hat die so eine schöne Farbe, die hat aber ihren Grund, warum die so sein soll. Ne? Aber trinken würde man das nicht gleich so, sondern man will ja sauberes Wasser haben. Wenn man aber dann beim Vater zur Ruhe kommt und das nicht mehr alles so schön sperrt, ne, dann setzt sich der ganze Dreck unten ab. Und wenn man dann noch ein bisschen wartet, dann kann man von oben reingucken und man sieht auf einmal den Dreck. Und so ungefähr zeigt uns Gott unser Herz, wenn wir bei ihm zur Ruhe kommen. Solange wir noch rumwürschen, sehen wir das nicht. Da denken wir, alles ist super. Aber wenn wir bei ihm zur Ruhe kommen und sich, sage ich mal, der Schlamm legt, dann sehen wir, was da unten drin ist. Und dann zeigt er uns vielleicht mal, guck mal, hier, das hätte ich gerne raus aus dir. Darf ich es rausnehmen? Und dann kannst du sagen, ja oder nein. Gott zeigt es dir. Und dann ist dein Teil zu sagen, ja, bitte nimm es weg. Gott wird nicht einfach in dein Herz reinlangen und wuff, das meine ich jetzt. Oder das Mist, das gefällt mir nicht, weg. Das macht er nicht. Der sagt, hey, Siegfried, guck mal, du hast dich gestern schon wieder, was weiß ich, über das und das geärgert. Möchte ich nicht. Komm, gib's ab. Und dann darf ich sagen, ja, Herr, du hast recht. Es war nicht okay von mir. Bitte vergib mir. War gestern so. Und kann ich sagen, bitte, Herr, mach mich frei davon. Und verändere mich und nimm das raus aus meinem Herzen. Ich möchte das nicht. Ich möchte, dass ich lieb bin und mich so verhalte, dass du Ehre über mein Leben kriegst. Ja? Und dann ist es besser. Bis er mir das nächste Krümel zeigt. Ne? Und da wissen wir, dass wir da auf der Erde viele Krümel haben, die wir verändern dürfen. Aber ich denke, das Maß, wie wir verändert werden, legen nicht wir fest, sondern das zeigt uns Gott. Ne? Weil sonst machen wir alles so ein Schild, ich bin schon fast perfekt. 99,5% Käse. Ne? Gott sieht unser Herz, nicht wir und auch nicht die anderen. Und das andere Beispiel, was mir da kam, ich glaube, da habe ich auch schon was gesagt, aber ist egal. Jesus hat gesagt in Matthäus 7, Vers 1 bis 5, das lesen wir mal. Matthäus 7, Vers 1 bis 5. Ich lese es erstmal vor. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn so, wie ihr über andere urteilt, werdet auch ihr einst beurteilt. Und das Maß, mit dem ihr bei anderen messt, wird auch an euch gelegt werden. Weshalb siehst du den Splitter im Auge deines Bruders, bemerkst aber den Balken in deinem Auge nicht? Wie kannst du zu deinem Bruder sagen, halt still, ich will dir den Splitter aus deinem Auge ziehen. Und dabei ist der Balken doch in deinem Auge. Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge, dann wirst du klar sehen und kannst den Splitter aus deines Bruders Auge ziehen. Hier nimmt Jesus ein lustiges Beispiel, aber er hat sich ja was dabei gedacht, hätte es auch anders ausdrücken können. Und das Erste ist, wenn man so ein Brett vor dem Kopf hat, sieht man nichts. Ne? Und ihr könnt euch ja vorstellen, das muss gar nicht groß sein, das reicht vielleicht so ein halber Meter schon, ne? Wenn man da durch die Gegend läuft, wird man auf alle Fälle hier und da anrammeln. Dann sind natürlich immer die anderen schuld, die im Weg standen, aber man rammelt an. Ne? Weil die anderen haben ja einfach, die standen einfach rum. Also, ich kann sozusagen nicht richtig sehen. Und ich verletze andere, ohne dass ich das merke oder ohne dass ich das will. Ne? Vielleicht dumpfst du ein bisschen weich, du weißt, aha, das könnte ein Mensch gewesen sein, ein bisschen hart, das war vielleicht eine Wand. Aber es rumpelt auf jeden Fall. Und ich tue den anderen weh, ohne dass ich das vielleicht will, nur weil ich mich halt bewege. Und ich kenne das vielleicht gar nicht anders. Weil das Ding war vielleicht schon sehr lange vor meinen Augen. Und ich habe mich daran gewöhnt, dass immer mal rumbelt, die anderen quietschen mal, die beruhigen sich ja wieder, das Leben geht weiter. Naja, aber so hat sich das Gott nie vorgestellt. Ne? Wenn ich hier drinnen lese, steht hier im Vers 5, du Heuchler. Also Jesus spricht den klar an. Man könnte auch sagen, du Schauspieler. Also derjenige, der gibt was vor, zu sein, was er gar nicht ist. Ja? Und interessanterweise sagt er hier, zieh den Balken aus deinem Auge. Also das heißt, den großen Klotz hier, den kann ich anfassen und wegnehmen. Wenn ich einen Splitter oder einen Krümel ins Auge gekriegt habe, warum auch immer, dann frage ich meistens jemand anders, kannst du mir mal helfen? Ne? Man kann es nur so aufziehen, aber dann mit anderer Hand reinfassen. Das geht manchmal. Manchmal geht es nicht. Manchmal kriegt man so raus. Aber manchmal braucht man einfach Hilfe. Und deswegen sagt hier Jesus, den großen fetten Balken, den kannst du selber rauslegen. Na, also wenn ich derjenige bin, der immer in Aktion tritt und den anderen wehtut, dann muss auch ich in Aktion treten und das nicht mehr machen. Dann kann ich nicht sagen, die anderen müssen aus dem Weg gehen. Na? Also ich meine, die Schuld, ach ja genau, wenn ich den Balken habe, dann denke ich immer, die anderen sind schuld. Weil die im Weg standen oder weil die sich komisch verhalten haben. Vielleicht hat mich einer gerufen, vielleicht was auch immer. Na? Aber ich denke immer, die anderen sind schuld. Dann weiß ich, der Balken ist noch da. Und bis man dann zur Ruhe kommt, sich der Dreck setzt Und auf einmal zeigt ihm der Papa im Himmel, guck mal, du warst hier ungeduldig. Ich rede jetzt von mir, ne? Dann haben die immer noch nicht das gemacht, was du dir vorgestellt hast. Dann hat es dein Herzen weiter aufgeschäumt. Und dann hast du dich drüber geärgert. Und dann lag es an den anderen, weil die nicht das gemacht haben, was du wolltest. Nee, es lag an mir. Ich habe mich geärgert. Es waren nicht die anderen. Es war meine Sache. Also ist meine Aufgabe, den Balken abzulegen des Ärgers über die anderen. Na, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge. Das ist meine Aufgabe. Und auch hier drin erkennen wir, Jesus sagt das klar, ich soll es machen, also kann ich das auch tun. Also kann ich nicht die anderen dafür verantwortlich machen, dass der Balken immer noch drin ist. Nee, es ist meine Aufgabe, den rauszunehmen. Klack. Ich kann es tun, wenn ich das will. Und dann sagt Jesus, wenn der Balken aus deinem Auge ist, dann kannst du klar gucken und siehst die kleinen Fehler bei deinen Mitmenschen. Kannst denen helfen, den Splitter rauszuziehen. Ne, jemand, der die Sonnenbrille auf hat, den wirst du nicht fragen, ob er mal den Splitter aus deinem Auge rausholen kann. Du wirst sagen, wir setzen erstmal deine Sonnenbrille ab, dass du richtig gucken kannst und dann kannst du mir hier beim Pupillen helfen. Aber bis dahin suchen wir uns jemand anders, dann stellen wir uns hin, wo schön Licht ist, damit wir ordentlich was sehen und dann geht das Ding raus und dann piekt es nicht mehr. Ne? Der Balken, der macht blaue Flecken. Der kleine Splitter, wenn es meinetwegen irgendwas von den Brombeeren, der kratzt halt, das ist unangenehm. Aber das andere tut richtig weh. Na? Und deswegen ist zuerst, bin ich an der Reihe. Ich muss mich von Gott verändern lassen und wenn er mir zeigt, es ist meine Aufgabe, wie hier zum Beispiel den Balken rausnehmen, dann darf ich das machen, dann bin ich am Zug. Genau. So viel dazu. Das ist die Vorrede. Und dann gucken wir uns das mal bei ein paar Leuten an. Ich hatte das schon länger, wollte eigentlich gar nicht drüber reden. Dann kommen wir das auch wieder, hat mich nicht losgelassen und hat sich noch ein bisschen verändert. Und deswegen reden wir da einfach mal drüber. Und zwar gibt es ja ganz, ganz viele Beispiele in der Bibel. Wir haben heute bei den Kindern gemerkt, es geht ums Alte Testament. Also schnappen wir uns welche dort. Und wir gehen mal in die Zeit um 1500-1600 vor Christus. Und das Volk Israel hat immer mal ein bisschen Stress gehabt. Und Gott hat sich immer mal über die erbarmt und hat immer mal jemand erweckt. Und dann gab es wieder ein bisschen Befreiung von den Feinden. Dann ging es wieder ein paar Jahre gut und so weiter. Und irgendwann gab es dann einen Samuel, den Prophet. Und der hat Israel, ich glaube sogar 40 Jahre, gerichtet. Und seine Söhne haben es aber nicht so beachtet. Die waren nicht so treu wie er, sondern die haben festgestellt, hier gibt es ja Vorteile, wenn man Chef ist. Da kann man ja, was man mit abstauben von so einem großen Haufen. Und haben sich bestechen lassen und waren nicht treu gegenüber Gott. Und da hat das Volk gesagt, hier Samuel, so klappt das nicht. Du hast schon deine Sache ordentlich gemacht, aber deine Söhne kannst du vergessen. Das wird nichts. Wir wollen einen König haben. Und der Samuel war darüber gar nicht begeistert, aber Gott hat zu ihm was gesagt. Und das lesen wir in 1. Samuel. Mal gucken, wo das war. Genau, Kapitel 8. Sagen Sie, dass Sie einen König haben wollen? In Kapitel 9 macht Gott was, lässt nämlich die Esel vom Papa, vom Saul weg, vom Kisch weglaufen, damit der Saul mal einen Grund hat, zum Samuel zu gehen. Und Samuel kriegt davor den Auftrag von Gott, ich schicke dir jemanden vorbei, das ist der Saul, den salbst du mir zum König. Und das macht er. Und das Volk wollte einen König haben, weil sie so sein wollten, wie alle anderen auch. Wie alle anderen Nationen ringsherum. Und der Vater vom Saul, der Kisch, der war wohlhabend und angesehen. War einer aus dem Stamm Benjamin, also von dem kleinsten Stamm. Aber der Saul, der war ein Kopf größer als alle anderen. Kann ich immer gut mir vorstellen. Und ja, genau. Und wenn ich da jetzt alle Details erzähle, dann dauert es zu lang. Aber mir geht es ja ums Herz. Ne? Mir geht um die Sache, wo ich sage, was passiert, wenn ich bei Gott bin? Er zeigt mir mein Herz. Und wie ging es hier zum Beispiel mit dem Saul? Ne? Und der Saul, der hat gar nicht so groß von sich gedacht. Ne? Und der ist mit seinem Knecht losgezogen, weil es sein Papa gesagt hat, guck mal, ob du die Esel irgendwo triffst. Und da haben sie nicht getroffen. Und da hat der Saul gedacht, ne, wir müssen langsam mal umkehren, sonst macht sich mein Papa ja Sorgen. Und da sind dem die Esel dann egal. Und da sagt der Knecht, nicht der Saul, der Knecht sagt, warte mal, hier drüben ist doch Rama, da wohnt doch der Samuel. Das ist doch ein Prophet. Da fragt man den doch einfach mal. Vielleicht weiß der ja was, wo die Esel sind. Und da sagt der Saul, ich kann doch nicht bezahlen. Ich habe nichts mit. Und dann kommt der Knecht in seiner Hosentasche, na, ich habe ja noch so einen, ich sag mal, 10-Euro-Schein. Vielleicht reicht das ja, vielleicht sagt er uns ja dafür ein Wort. War interessant, wieso die Herzenseinstellungen waren. Ne? Also sie sind davon ausgegangen, dass man immer alles bezahlen muss. Vielleicht war das ja auch so. Aber wie auch immer. Jedenfalls sind sie dann zum Samuel gegangen. Der Samuel wusste natürlich schon davor Bescheid, weil Gott hat es ihm gesagt. Und Gott sagte Samuel, morgen um diese Zeit, das ist Kapitel 9, Vers 16, morgen um diese Zeit werde ich einen Mann aus Benjamin zu dir schicken. Den sollst du zum Anführer meines Volkes Israel salben. Er wird es aus der Gewalt der Philister befreien, denn ich habe mein Volk angesehen und seinen Hilfeschrei gehört. Also hier sehen wir auch, warum Gott das dann gemacht hat. Das Volk hat also um Hilfe gerufen, weil sie bedrängt worden sind von den Philistern, warum auch immer. Und dann kommt der Saul zu Samuel. Und als der, ich bringe bis immer so ein paar kleine Punkte zwischendurch, sonst wie gesagt wird es zu viel. Mir geht es um die Herzenseinstellung. Ne? Also Gott hat gesagt, wir brauchen jemanden, der ein Kämpfer ist, ein Krieger ist, der das Volk von den Philistern befreit. Ne? Und deswegen hat er einen großen Mann rausgesucht. Und später sehen wir dann, dass das ganze Volk sich darüber freut. Aber der große Mann war irgendwie ganz klein in seinem Herzen. Ne? In Vers 21 sagt der Saul, ich bin doch ein Benjaminit, also einer aus dem Stamm Benjamin, erwiderte Saul. Mein Stamm ist der kleinste in Israel und meine Sippe die geringsten im ganzen Stamm. Wie kannst du mir so etwas sagen? Also das war so, wie der Saul über sich gedacht hat. Ziemlich klein. Und jedenfalls hatten der Samuel dann gesalbt. Dann kam der Geist Gottes über ihn und hat ein anderes Herz gekriegt, beziehungsweise ist verändert worden. Also Gott hat ihm einmal neu gemacht und hat ihm die Chance gegeben, nochmal neu anzufangen, sage ich mal mit meinen Worten jetzt. Und Samuel sagt ihm in Kapitel 10, Vers 6, dann wird der Geist Jahwes über dich kommen und du wirst mit ihnen weissagen. Von da an wirst du ein ganz anderer Mensch sein. Wenn diese Zeichen bei dir eintreffen, dann tu einfach, was vor die Hände kommt, denn Gott ist bei dir. Und wenn du einmal vor mir nach Gilgal gehst, sollst du 7 Tage auf mich warten. Und das waren die paar Sachen, die er ihm unter anderem noch gesagt hat. Das heißt, er kriegt ein neues Herz und der Geist Gottes ist bei ihm. Also er hat eigentlich die komplette Ausrüstung. Und dann sagt der Samuel, und dann mach, was dir vor die Finger kommt. Du wirst schon geführt werden von Gott. Und was macht der Saul? Wie so viele andere auch, die irgendwo mal ein Handwerk gelernt haben, da geht wieder zurück nach Hause. Geht wieder zu seinen Rindern und pflügt das Feld. Und davor erlebt er aber noch Gott. Gott verwandelt sein Herz. Der ist auf einmal dort bei den Prophetenschülern, fängt an zu weissagen. Und alle die, die ihn von früher kannten, denken, hä, was ist mit dem los? Das passt doch überhaupt nicht zu dem. Wieso tut denn der auf einmal mit dem Propheten weissagen? Also die erkennen schon, dass Gott was gemacht hat. Und dann gibt es diese große Versammlung, wo Samuel das Volk zusammengerufen hat, es loswirft und der Saul wird getroffen, aber der ist nicht da. Und dann fragen sie Gott nochmal, na hallo, ist der überhaupt da? Ich meine, Gott hat es ja nicht getäuscht. Ne? Und Gott sagt, na klar, der hat sich beim Gebäck versteckt. Also hier sehen wir wieder was von so einer Herzenseigenschaften vom Saul. Der hat sich nicht in die Masse gestellt. Der hat Schiss gehabt. Der hat sich nicht immer mit dorthin gestellt, wo seine Sippe vom Los, sag ich mal, getroffen wurde. Jetzt könnte es vielleicht mich treffen. Der hat ja gewusst, dass er zum König gesalbt wurde. Er hat es erlebt. Der hat den Geist Gottes gekriegt. Der hat es erlebt. Hat sich trotzdem versteckt. Hat sich nicht getraut, sich vorne hinzustellen. Und jedenfalls haben sie ihn dann geholt. Und als sie ihn gesehen haben, wurde das ganze Volk begeistert. Oh, so ein großer, starker Mann. Toll. Außer ein paar andere. Die haben gesagt, was will denn der schon? Und haben ihm kein Geschenk gegeben. Und hier steht bloß hier drin, doch er tat, als hörte er nichts. Also Saul hat es einfach mal überhört. Und dann gab es wieder Krieg. Philister haben ein bisschen was gemacht. Ich will es nicht im Detail erzählen. Und der hat die ganzen Leute zusammengerufen. Und sie sind in den Krieg gezogen, haben die Philister besiegt. Und der Saul hat gewonnen. Und dann waren auf einmal alle begeistert. Na, endlich hat unser König mal für uns gekämpft. Jetzt ist es super. Und jetzt? Wo sind denn die rumgemeckert haben damals? Die gesagt haben, den wollen wir nicht als König haben. Die wollen wir mal lieber einen Kopf kürzer machen. Und da hat der Saul wieder abgewehrt und hat gesagt, an diesem Tag soll niemand von uns getötet werden, denn heute hat Jahwe seinem Volk Rettung geschenkt. Und dann sagt Samuel, komm, lasst uns nach Gilgal ziehen und das Königtum erneuern. Tun sie nochmal salben. Und super, und von da ab ist er wirklich dann König. Da macht der Samuel noch eine Abschiedsrede und sagt, das war nicht so gut, dass ihr euch einen König rausgesucht habt, aber okay. Und kaum ist er jetzt König, relativ kurze Zeit, passiert das, was der Samuel ihm gesagt hat. Geh nach Gilgal, warte dort, bis ich komme, 7 Tage lang, dann werde ich kommen und dann werde ich die Opfer darbringen, weil Opfer durften nur die Priester darbringen. Und jedenfalls muss man sich das aber trotzdem noch ein kleines bisschen so, sag ich mal, auf der Zunge zergehen lassen, wie die Situation waren. Das heißt, die Israeliten waren unbewaffnet, weil sie hatten kein Eisen, sie hatten keinen Schmied. Sie sollten trotzdem in den Krieg ziehen. Die waren ungefähr 3000 Mann, also so einen kleinen Herrscher. Und ein bisschen weiter später steht, dass die Philister 3000, manche sagen sogar 30.000 Streitwagen hatten und 6.000 Gespanne. Also auf alle Fälle genug Armee für einen Israelit. Das war also ein komplett ungleicher Kampf. Die hätten eigentlich überhaupt nicht annähernd eine Chance gehabt. Und das haben die natürlich auch gemerkt, haben Angst gekriegt und sind Stück für Stück abgehauen. Und der König Saul stand da und dachte, was mache ich jetzt? Wann sind endlich die 7 Tage um? Wann kommt endlich der Samuel, wie er versprochen hat? Wir laufen hier die Leute weg. Zum Schluss lesen wir dann, dass noch 600 bei ihm geblieben sind. Also nicht besonders viel, um irgendwo in den Krieg zu ziehen. Und dann, weil die Leute weggelaufen sind, hat er gedacht, ich muss jetzt was machen und hat das Opfer vorgezogen. Hat gedacht, ich muss jetzt irgendwas machen, dass die Leute bei mir bleiben. Ich brauche doch meine Armee. Ist aus menschlicher Sicht komplett verständlich. Aber Gott hat sich ja was dabei gedacht und gesagt, warte, bis ich komme. Und als er das dann gerade dargebracht hat, dann kommt der Samuel, stand auf einmal da. Und dann ist aber nicht, dass der Saul sagt, oh, das war jetzt falsch von mir. Das, was ich gemacht habe, war nicht in Ordnung. Bitte vergib mir. Nee, der fängt an, sich rauszureden. Und zwar steht hier in Vers 12, Kapitel 13, Vers 12, da dachte ich, nun werden sie nach Gilgal herunterkommen, und ich habe Jahwe noch nicht angefleht. Also ich habe irgendwie noch nicht gebetet. Hat der Saul so gedacht. Da habe ich es gewagt und das Brandopfer selbst dargebracht. Und Samuel sagt, das war eine große Torheit, sagte Samuel. Du hast das Gebot deines Gottes nicht beachtet. Und jetzt kommt da der erste Kurskorrektur, die richtige Strafe. Denn gerade jetzt hätte er dein Königtum über Israel für immer bestätigt. Aber nun wird es keinen Bestand haben. Jahwe hat sich einen Mann gesucht, der ihm gefällt und ihn zum Führer über sein Volk bestimmt. Denn du hast dich nicht an das gehalten, was Jahwe dir befohlen hat. Und genau die gleiche Falle, genau den gleichen Fehler sehen wir ganz oft beim Saul. Und die Frage ist, warum war das so in seinem Herzen? Wenn wir eine Seite weiterblättern, in 1. Samuel 14, Kapitel 14, Vers 16 und folgende, sage ich bloß einfach. Das war dann dieser Sieg über die Philister, wo der Jonathan dort diese Wache der Philister geschlagen hat, dann in riesen Verwirrung gekommen ist und die sich im Prinzip gegenseitig umgebracht haben. Und das kriegt der Saul mit und stellt fest, da ist irgendwas. Dann geht nochmal ganz kurz ein Licht auf, in Vers 18, und da sagt er, bringt die Lade Gottes her, sagt er zum Priester. Denn die Bundeslade befand sich nämlich im Lager der Israeliten. Aber während er noch mit dem Priester redete, steigerte sich der Tumult im Lager der Philister so sehr, dass Saul zu ihm sagte, nee, lass nach. Also der hat mal ganz kurz sich noch erinnert, eigentlich müsste ich Gott fragen, was ich vielleicht machen sollte oder könnte. Aber dann war wieder das Getümmel vom Volk so groß, dass er gedacht hat, ach Schnulli, wir machen das einfach. Ne? Was war da im Herzen drin, dass er sich so entschieden hat? Und dann war er so in voller Elan, dass er gedacht hat, jetzt ziehen wir hier voll durch. Und dann macht er noch unbewusst so einen Schwur, steht in Vers 24, gleichen Kapitel. Vorwärts getrieben wurden die Männer Israels an jenem Tag durch einen Schwur Sauls. Saul hatte gesagt, verflucht sei jeder, der vor dem Abend etwas isst, bis ich mich an meinem Feinden gerächt habe. Müsst ihr euch mal vorstellen, wir haben alle schon mal ein Tag gefastet. Und du sollst also jetzt mal rennen. Wir haben also jetzt Sportfest und es ist 1000 Meter Lauf, aber zu essen gibt es nicht für dich. Dann kannst du mal losflitzen. Also die ersten paar Sekunden hältst du noch ganz gut durch und dann merkst du, wie du dich extrem entscheiden musst, dass du nicht umfällst, weil einfach keine Kraft da ist. Ne? Wenn man kein Essen zu sich nimmt, dann gibt es keinen Nachschub, dann wird es schlecht. Zuerst drückt der Kopf, dann wird der Rest nicht mehr so richtig funktionieren und zum Schluss hast du einfach gar keine Lohn mehr, gar keine Ausdauer. Na, man hat schon noch kurz Kraft, aber keine Ausdauer. Und hier ging es ja um eine Schlacht zu schlagen. Könnt ihr euch ja vorstellen, wie es den Soldaten dort ging. Alle hatten so Angst vor dem Saul, weil der gesagt hat, jeder, der was isst, mit meinen Worten, da wird ein Kopf kürzer gemacht. Erst müssen wir die alle wegputzen, die ganzen Feinde. Ist irgendwie unbedacht. Ne? Vielleicht ging es euch auch schon mal so. Also meine Frau erinnert mich immer mal dran, wenn ich solche unbedachten Worte sage und mache irgendwelche tollen, nee, nicht tollen, ungünstigen Gebot oder, wie sagt man dazu, Sperrregeln, ach keine Ahnung, ist gerade nicht das richtige Wort, für die Kinder. Wenn ihr das jetzt nicht macht, dann machen wir das. Kennt ihr sowas? Also ich kenne das. Und genauso war der Saul drauf. Ne? Ihr kriegt alle nichts zu essen, bis wir die besiegt haben. Kraft meiner Wassersuppe. Ne? Ich bin nur der Stärkste, heute. Brauchen wir nichts zu essen, die schaffen wir also. Nicht gut. Und was passiert dann sogar? Sein eigener Sohn, ne, der hat nichts davon gehört, der isst ein bisschen, weil es gerade die Zeit war, wo der ganze Honig auf dem Feld überall war, und gehen die Augen wieder auf. Und zum Schluss und dann das nächste Ding gleich. Und der sagt dann zu seinem Kamerad, mein Vater bringt das Land ins Unglück. Sieh doch, wie meine Augen leuchten, weil ich dieses bisschen Honig gekostet habe. Also der hat dann wahrscheinlich nicht weiter gegessen, als er gehört hat, dass sein Vater einen Fluch ausgesprochen hat, aber hat erstmal ein bisschen was drin im Mund gehabt. Und genau. Jedenfalls war das ganze Kriegsvolk dann so dermaßen fertig, dass natürlich nichts mehr vorwärts ging. Und da haben sie dann abends einfach so gegessen, was irgendwo rumlag, und haben geschlachtet, wie sie Lust und Laune hatten. Und auch da ging beim Saul wieder die Richtordnung auf. Das geht so nicht. Ihr könnt nicht einfach irgendwo was machen. Kommt gefälligst her. Hier wird geschlachtet, hier wird gegessen. Ne, ich spiele das jetzt mal bewusst so ein bisschen, wie ich mir das vorstellen könnte, wie das vielleicht war. Dann haben sie sich dort irgendwie aufgemacht, haben das gemacht, aber waren im Prinzip total breit. Und dann, so K.O. wie die waren, sagt er noch, eigentlich müssten wir denen noch allen nachjagen und die letzten anderen wegputzen. Also vielleicht hat er ja so viel Kraftreserven gehabt. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber es ist schon ungewöhnlich. In Kapitel 36 sagt er, Saul sagte, lasst uns noch in der Nacht den Philistern nachjagen. Das andere lasse ich jetzt mal weg. Aber der Priester sagte, lass uns hier vor Gott treten. Also so nach dem Motto, frag doch erstmal Gott, was so sein Plan ist. Wolltest du doch vorhin schon machen? Hast du aufgehört? Saul fragte Gott, soll ich die Philister bis in die Ebene verfolgen? Wirst du sie in die Hand Israels geben? Aber Gott gab Saul keine Antwort. Kennt ihr das? Man denkt, man ist im Recht. Man denkt, man hat alles richtig gemacht. Es gibt zwar ringsherum ein bisschen Krieg, aber man ist ja selber richtig. Und Gott redet nicht. Er ist einfach ruhig. Da rief Saul alle Truppenführer zu sich und sagte, es muss heute jemand Schuld auf sich geladen haben. Wer das wohl war? Findet heraus, wer es war. Hat erstmal seine ganzen Truppen angeholt. So wahr Jahwe lebt, der Israel gerettet hat, der Schuldige muss sterben. Und wenn es mein Sohn Jonathan wäre. Wieder so unbedachtes Ding aus dem Herzen rausgerutscht. Aber aus dem Volk antwortete ihm niemand. Da haben sie wahrscheinlich Spar gewusst. Die waren lieber ruhig. Jedenfalls kommt es dann raus, dürfen sich aufstellen. Der Priester wirft es los. Ist ja interessant, wie sie sich aufstellen. Ne? Saul und Jonathan, los, komm ran. Das Volk auf der anderen Seite. Die werden schon schuldig sein. Zack, trifft die zwei. Dann nochmal loswerfen. Es trifft einen Jonathan. Schon blöd. Und dann sagt er, na gut, dann warst du es halt für mich. Hast du vermasselt, Papa. Müsst ihr euch mal vorstellen. Nur weil er so im Übereiferschwung dort seine unbedachten Worte rausgelassen hat. So sind wir manchmal. Nicht gut. Jedenfalls hat das Volk ihn dann ausgelöst und hat gesagt, nee, nur wegen Jonathan haben wir doch die Schlacht überhaupt gewonnen. Den kannst du jetzt nie umbringen. Nur weil du mal die große Klappe gehabt hast. Und haben es ausgelöst, steht da drin. Wie auch immer. Jedenfalls sehen wir so da was im Herzen, weißt du. Und da war nicht so Frieden und so Ausgleich drin. Da war ganz schön durchwühlt. Und dann hat der Saul wieder einen Auftrag gekriegt. Kommt der Samuel zu ihm und sagt, hier, du hast noch eine Aufgabe. Gott hat damals bei Mose gesagt, die Amalekiter, die müssen mal vernichtet werden. Jedenfalls macht er das dann und kriegt aber den Auftrag, es soll nichts übrig bleiben. Und der Saul macht sich auf den Weg, vollstreckt natürlich den Bann, macht alles super in seinen Augen. Und der Samuel kommt, und wieso blökt's hier? Wieso hast du den König mitgebracht? Ich denke, du hast den Bann vollstreckt. Na, haben wir doch gemacht. Der redet sich also wieder raus. Macht wieder genau das Gleiche wie davor. Hat sich nicht geändert in seinem Herzen. Schade. Und was steht dort? Sie vernichteten nur das, was verachtet und wertlos für sie war. Davor steht, an ihnen wollten Saul und seine Leute, wieder die Menschen, den Bann nicht vollstrecken. Also die haben wieder gedacht, nee, das ist doch was Gutes, das kann man nie weghauen. Da kann man doch bestimmt mal noch was Schönes damit machen. Ne? Manchmal bin ich also Sammler. Das schöne Brocken Eisen, nee, das hauen wir nicht in die Schrottkiste. Da kann man noch das und das draus bauen. Ne? So ungefähr war das ja. Das war aber nicht die Aufgabe, sondern es ging darum, Gott wollte seinen Gehorsam prüfen. Der hat schon gewusst, dass da ein bisschen was Wertvolles dort war. Na klar. Und dann kam das Wort Jahwes zu Samuel, ich bedauere es, Saul zum König gemacht zu haben, denn er hat sich von mir abgewandt und meine Befehle nicht befolgt. Also so sieht die Sache Gott. Der sagt nicht, der hat mal einen Fehler gemacht oder, na, das war nicht so schlimm. Gott sagt hier, er hat sich von mir abgewandt. Gar nicht gut. Und als Samuel ihn, den Saul, wieder konfrontiert und sagt, hey Saul, deine Aufgabe war, den Bann zu vollstrecken. Warum hast du das nicht gemacht? Das hab ich doch. Und dann ist der Samuel ein bisschen zornig und geht weg. Und genau. Und der Saul denkt sich, nee, den Propheten, den muss ich bei mir halten. Schnappt sich den Samuel und beim Samuel reißt ein Stückchen von seinem Mantel ab. Ne? Warum macht der Saul sowas? Der hat was gebraucht von außen. Der war innen drin, in seinem Herzen war ganz leer. Weißt du, wir haben doch am Anfang schon gelesen, der hat sich nicht einmal getraut, mit uns ins Volk zu kommen, weil er so klein von sich gedacht hat. Und dann ist das von dem ganz klein umgeschnappt auf die andere Seite vom Weg. Ich will der Allergrößte sein. Ich brauche hier tolle Leute um mich. Ich brauche hier feine Sachen um mich. Ich brauche hier den Prophet Samuel. Der muss jetzt bei mir sein. Dann sehen alle Leute, wie toll ich bin. Na? Und das Einzige, das könnt ihr mal jetzt noch ziemlich ausschmücken, aber das könnt ihr selber nochmal nachlesen. Sonst wird es dann sowieso zu viel. Aber er sagte noch in Vers 20, ich habe doch auf Gott gehört, erwiderte Saul. Ich bin den Weg gegangen, den er mich geschickt hat. Ich habe Agag, den König von Amalek, hergebracht und an allen Amalekitern den Bann vollstreckt. Aber das Volk hat die besten von den erbeuteten Schafen und Rindern am Leben gelassen, um sie Gott, deinem Gott, in Gilgal zu opfern. Ne? Also ihr sagt nicht, der Saul, ich habe es zugelassen, weil da war der König. Der hätte ja sagen können, die gibt es nicht, wegputzen. Hat er nie gemacht. Und dann sagt er hier, Eva ist schuld. Ach nein, er sagt, das Volk ist schuld. Die haben das gemacht, ich nicht. Und dann sagt ihm Samuel ganz klar, freut sich Gott mehr über Opfer, die man schlachtet und verbrennt, als daran, dass man ihm gehorcht. Ne, das ist immer so ein Spruch, den sagen wir gerne mal unseren Kindern. Schön, wenn du mir ein Geschenk gibst, aber wenn du mir gehorsam bist, das ist noch besser. Das eine kannst du mit dem anderen nicht aufwiegen. Und dann dämmert es den Saul noch so ein kleines bisschen. Da sagte Saul zu Samuel, ich habe gesündigt, denn ich habe mich über den Befehl Jahwes und über deine Anweisungen hinweggesetzt. Ich habe mich vor meinen Leuten gefürchtet und ihnen ihren Willen gelassen. Vergib mir bitte meine Sünde und komm mit mir zurück, dass ich vor Gott anbete. Also auf einmal, als dann Samuel gesagt hat, jetzt ist vorbei, du hast vermasselt und Gott hat dich verworfen als König, da dämmert es bei dem Saul, warte mal, König? Ich muss doch König sein, was bin ich denn sonst? Aber als es zu spät war, dann sagt er, ich habe gesündigt. Und Samuel sagt zu ihm, ich gehe nicht mit dir zurück, denn du hast das Wort Jahwes verworfen und Jahwe hat nun auch dich verworfen. Du kannst nicht mehr König über Israel sein. Samuel drehte sich um und wollte weggehen, aber Saul hielt ihm am Mantel fest, sodass ein Zipfel davon abriss. Da sagte Samuel zu ihm, genau so hat Jahwe heute das Königtum Israels von dir abgerissen und es einem anderen gegeben, der besser ist als du. Er, der Ruhm seines Volkes Israel, lügt nicht und es tut ihm auch nicht leid. Er ist nicht wie ein Mensch, der seine Entscheidung bereut. Dann legt der Saul nochmal nach. Er hat es noch nicht verstanden, dass er es total vermasselt hat, dass er alles kaputt gemacht hat. Da sagt dann, ja, ich habe gesündigt, aber ach komm, das ist ja nicht so schlimm. Aber ehre mich doch vor den Ältesten meines Volkes. Komm doch mit, kehr mit mir um, dass ich vor Gott anbete. Samuel tat es und ging mit Saul zurück. Saul warf sich vor Jahwe nieder. Dann sagte Samuel, bringt mir Agag, den König von Amalek, zu mir her. Und dann bringt er den noch um. War wahrscheinlich der Grund, warum er nochmal umgekehrt ist. Steht nicht dort, dass der Samuel auch mit angebetet hat, nur der Saul hat es gemacht. Also es ist interessant, wie man mit so einer Herzenseinstellung oder mit so einem, aus so einer Situation dann nochmal Gott anbeten kann. Also keine Ahnung. Kann ich mir ganz schwierig vorstellen. Das geht auch gar nicht aus dem Herzen. Ich kann doch nicht mit so einem, ich habe gesündigt, ich habe das verkehrt gemacht und keine Ahnung, dann sagen, ach Herr, ich bete dich an. Also ich weiß nicht, wie dick der Balken da dann schon beim Saul war, dass der nichts mehr gesehen hat von dem, wie es in seinem Herzen wirklich war. Das ist echt traurig. Und was eigentlich noch viel schlimmer ist, dass man auch, wenn man dann später weiterliest, das eigentlich nicht wirklich besser wird. Und ab dem Zeitpunkt dann, wo der Samuel den David zum König gesalbt hat, kennt er die Situation, ne? Da ist der Jüngste, der ist auf dem Feld, sein Papa hört, ich soll mal alle versammeln, lässt sie alle vorführen. Ich denke, der Samuel wird schon gesagt haben, hier, Gott hat mir gesagt, einer von deinen Söhnen wird König. Das ist natürlich toll, ne? Sylph hat ein paar Söhne, also der Prophet kommt jetzt zu dir und sagt, hey Sylph, einer von deinen Söhnen, der soll hier mal der Bundeskanzler werden. geht's Lächeln an. Oh, cool. Na, bloß den Kleinen, der ist noch nicht so weit. Die lassen wir mal weg. Die Großen, die können wir alle vorführen. Die sind schon mal fein. Und der Samuel guckt ihn an, denkt, was? So ein starker, großer Mann, einmal frei, das ist bestimmt ein toller König. Und Gott sagt, nee. So ihn hat man schon mal. Es geht ums Herz. Na gut. Also der Nächste bitte. Oh, noch ein toller. Der ist auch gut. Nein, so einen hat man schon mal. Es geht ums Herz. Bitte weitergehen. Und dann sind sie alle durch. Und da sagen wir, habe ich mich jetzt verhört? Oder ist hier irgendwas schiefgelaufen? Naja, ich habe noch einen, aber den mag ich eigentlich nicht. Der ist zwar mein Sohn, aber... Naja, die anderen finde ich besser. Na gut, den gibt es noch. Na, dann hol ihn mal. Und dann steht er da, seine Brüder gucken zu, ne? Der Kleinste. Und dann wird er gesalbt. Wie wird es denn gegangen sein? Ne? Also jeder, der Brüder hat, darf sich da selbst Gedanken drüber machen. Und wie wird es denn gegangen sein? Und der Geist Gottes kam über David und fertig. Aber beim Saul wich der Geist und ein böser Geist kam. Das heißt, bis dahin wurde das nicht geschrieben. Aber wir sehen hier in den Verlauf, wie Saul an dem, sage ich mal, an seinem Ungehorsam festgehalten hat, sich rausgeredet hat und immer wieder gesagt hat, nee, ist ja gar nicht so schlimm und so oberflächlich reagiert hat. Und dann kam ein böser Geist von Gott. Und was hat er gemacht? Irgendwo steht, dass er in Raserei gekommen ist. Passt irgendwie zusammen. Ne? Und dann holen sie ihn David, weil der so schön Zither spielen kann. Und auf einmal ist der Geist Gottes da und der wird wieder ein bisschen ruhiger. Also die Herrschaftsordnung ist wieder geklärt. Licht an, Finsternis raus. Aber das Licht ist nicht im Saul angegangen, sondern neben ihm. Das hat schon gereicht, dass er ein bisschen ruhiger geworden ist. Aber in seinem Herzen wurde noch nichts verändert. Steht nur hier, immer wenn dieser Geist über Saul kam, nahm David die Zither und spielte darauf. So fand Saul Erleichterung und es ging ihm besser und der böse Geist verließ ihn. Also der Saul hat nichts an seinem Herzen geändert. Der hat von außen Hilfe gesucht. Hey, helft mir mal, hey, helft mir mal, hey, helft mir mal. Und da ging es wieder ein Stückchen besser. Bis er das nächste Ding erlebt hat. Und dann hat er auf einmal festgestellt, der David, das ist ja ein Feiner. Den will ich gleich bei mir behalten. Also hat wieder so was Wertvolles gefunden. Ne? Und hat gedacht, komm, ran. Stand schon davor drinnen. Ne? Immer wenn er einen starken Mann gesehen hat in Israel, hat er gesagt, los, mir hinterher, du gehörst ab sofort mit zu meiner Armee. Und genauso hat er das ja wieder gemacht. Er hat festgestellt, der David, das ist ein ganz Feiner, den hole ich mir. Klick. So lange, bis die Sache mit David und Goliath war. Und der Saul nicht nur mein Feiner war, sondern der ist auch immer selber gelaufen und hat was Tolles gemacht, was nicht der König befohlen hat und wo sich auch der König nicht getraut hat. Also mit anderen Worten, der war besser als der König. Kennt ihr das? Wenn so die kleinen Schätzeln aufwachsen und man kennt sich selber so Bilder drin wieder und dann brüllen ganz laut die Fehler, die man früher selber gemacht hat und man denkt, nee, das dürfen die auf keinen Fall machen. So dürfen die sich nicht entwickeln. Und dann macht man da so verschiedene Maßnahmen. Aber es ist nicht immer so gut, weißt du. Manchmal, wie hier in dem Fall, hatte Gott einen Auftrag für David. Der sollte nämlich mal König werden. Und der hat was Gutes gemacht. Und der Saul hat auf einmal gemerkt, ups, das ist ja meine Konkurrenz. Statt dass er sich darüber gefreut hätte, nee, hat ihn angefangen zu bekämpfen. Ne? Warum? Weil er nicht mehr festhalten konnte. Er konnte nicht mehr kontrollieren. Er konnte nicht mehr sagen, David so und so und so. Sondern auf einmal hat das Volk gemerkt, der David, der ist ja noch besser als der Saul. Das gibt's ja gar nicht. Ne? Und die Mädels haben gesungen draußen. Lalalalalala. Der Saul ist schon ein Feiner. Aber der David, das ist so ein Feiner. Ne? Wie ging's da im König? Wieso habt ihr meinen Heerführer lieber als mich? Ne? So war es in seinem Herzen drin. Nicht gut. Ne? Und das zeigt uns unser Vater, wenn wir bei ihm auf dem Schoß sitzen. Wenn wir solche Herzenssachen in unserem Herz drin haben. Solche bösen Sachen. Gut. Aber da könnten wir jetzt noch ganz viel drüber reden. Und da gibt es ja ganz viele kleine Schätze drin. Müssen wir jetzt mal ein bisschen einkürzen, sonst wird es zu lang. Jedenfalls. Ach ja, genau. Wollen wir uns mal ein paar Sachen gegenüberstellen. Gott hatte gesagt, der David ist einer nach meinem Herzen. Was war denn bei David jetzt anders? Und das Erste, was mir kam, das ist in 1. Samuel Kapitel 25. Der David musste ja dann ein bisschen fliehen und sich hier und da verstecken. Und da er nur sich mit Schafen ausgekannt hat, hat er irgendwann mal jemandem geholfen. Und hat gedacht, wenn wir schon hier sind und es ist eh langweilig, du musst ein bisschen auf die Schafe aufpassen, da haben wir wenigstens eine Aufgabe. Wir müssen eh gucken, dass uns der Saul nicht verfolgt. Und irgendwo Haus bauen können wir nicht, das findet er. Also müssen wir sowieso ein bisschen unterwegs bleiben, da können wir hier ein bisschen die Schafe hüten. Erinnert mich an mein altes Leben, da kann ich euch mal was erzählen. Na, ich habe das jetzt ein bisschen ausgeschmückt. Jedenfalls machen sie das. Und die Geschichte kennt ihr auch. Die passen auf die Schafe vom Nabal auf. Und er hatte ungefähr 3000 Schafe und nochmal 1000 Ziegen. Also war auf alle Fälle großes Gemähe. Und die waren bestimmt nicht alle so eng eingekreist, wie unser Gemeindegrundstück ist, sondern da war ein bisschen mehr Platz. Ne? Sonst hätten die das alles schon ruckzuck weggefuttert gehabt. Und die Leute vom David haben also mit aufgepasst und waren, wie sie dann später sagen, eine Mauer ringsrum um die ganze Herde. Und keins ist irgendwie geraubt worden und keinem ging es schlecht. Und zwar alles super. Und damals war das wahrscheinlich so, da gab es dann immer mal so einen Anlass, wo dann die Helfer alle was gekriegt haben. Und in dem Fall war das ja so beim Nabal. Der hat also seine Schafschuhe gemacht, hat ein großes Festessen gegeben und der David hat es erfahren, hat seine Freunde hingeschickt, hat gesagt, hier, grüßt nochmal den Nabal. Ich denke, da kriegen wir auch was. Wir haben doch die ganze Zeit auf seine Schafe aufgepasst. Und der Nabal war aber auch einer, der an sein Herzen nicht so gut drauf war, hat ihn wieder fortgeschickt und hat ihm nichts gegeben. Und dann passiert beim David genau das Gleiche wie beim Saul. Der wird innerlich zornig. Der regt sich auf und denkt, der spinnt wohl. Wir haben die ganze Zeit auf den Zeug aufgepasst und jetzt gehen wir leer aus. Also so geht das nicht, jetzt müssen wir uns endlich mal Recht verschaffen. Jeder gürtelt sich sein Schwert rum, zack, zack, auf geht's. Da holen wir uns halt das, was uns zusteht. Aber es gibt einen Unterschied. Die Frau vom Nabal hat es mitgekriegt und hat sich auf den Weg gemacht und hat gedacht, oh, 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 oh. Mein Herr, also mein Mann, hat die Boten angeschrien. Da werden die bestimmt nichts Gutes dann zurückmelden. Da gibt es Stress. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Also ich habe gehört, der David, der soll mal König werden. Der David hat seine Schlachten immer gewonnen. Da bleibt ja nichts übrig. Keine gute Idee. Ich sollte mich mal auf den Weg machen. Und da macht sie sich auf den Weg, trifft den David und sagt, hey David, bitte, bitte, bitte nicht, lass mal deinen Schwert stecken. Und auf einmal dämmert es bei dem David. Aber anders als beim Saul. Der Saul hätte gesagt, geh mal zur Seite, ich habe jetzt einen Plan hier. Das geht so nett, der hat Unrecht, ich muss hier durch und tschüss. Aber beim Saul war was anders. Der hat auf einmal verinnerlicht, hat es in sein Herz sacken lassen und hat festgestellt, ups, du hast recht. Ich habe im Zorn reagiert. Ich habe gedacht, ich muss mir selber Recht verschaffen, weil ich ja unrecht oder ungerecht behandelt wurde. Das war so, das lässt sich nicht streiten. Aber er hat festgestellt, er wollte sich selber Recht schaffen. Oh, Herr, danke, dass du mich bewahrt hast. Das wäre jetzt voll ins Auge gegangen, das war nicht gut von mir, weil ich halt im Zorn reagiert habe. Und er hat sich bei der Abigail bedankt. Und hat ihr aber auch gesagt, gut, dass du gekommen bist. Ich habe gesehen, warte mal, da steht, 1. Samuel 15, Kapitel 25, Vers 32. Gepriesen sei Jahwe, der Gott Israels, rief David vor Abigail, dass er dich mir heute entgegengeschickt hat. Also der erkennt, dass Gott die Frau geschickt hat. Der sagt nicht nur, das war deine tolle Idee, sondern er guckt wohin der. Er guckt oben drüber und sagt, aha, wer hat denn alle Fäden in der Hand? Gott hat die geschickt, damit ich nicht gegen ihn sündige. Danke, Vater. Also er hatte irgendwie eine andere Beziehung zu Gott. Das heißt, er konnte auch in den anderen Leuten die Stimme Gottes hören, die zu ihm geredet haben. Vielleicht ging es dir mal so. Und der David lässt sich korrigieren. Der hält nicht fest an seinem Recht. Der sagt, okay, das war verkehrt. Und er sagt es nicht nur, sondern er ändert es auch. Also er tut es auch. Er steckt also sein Schwert wieder ein, zieht um und sagt, ist in Ordnung, ich mache nichts. Ist alles gut. Und dann streitet Gott für ihn. Beim Saul sehen wir das nicht so. Der redet sich raus und sagt, na, ich habe das doch aber gemacht. Nee, hat er nicht. Der hat nur die Hälfte davon gemacht oder einen Teil. Und eine andere Sache, kennt ihr auch, ne, so gegen Ende, als der letzte Kampf dann ist und der Saul fällt. Achso, das andere habe ich vorhin schon gesagt, ne? Ja, genau. Ja, gut, da gibt es ganz viele Geschichten. Ich denke, das ist okay. Aber jedenfalls sehen wir beim Saul immer wieder das Gleiche. Der redet sich raus und er lässt eigentlich diesen Neid, die er auf Saul, den er auf der David hat, schmeißt er nicht raus aus seinem Herzen, sondern der nährt ihn immer wieder. Dann kriegt er immer mal eine Kurskorrektur, dann sagt er, ja. Dann ist es so, als würdest du vom Unkraut oben so einen Kopf abschneiden und ringsherum die anderen alle dran lassen. Und dann kommt es wieder zum Eklat. Und beim David war das aber nicht so. Ne? Das Beispiel vorhin mit Amalek habe ich schon gesagt. Ne? Das heißt, der hat sich rausgeredet, der Saul, und wollte alles behalten, was wertvoll war. Und er hat weiter an seiner, ich sag mal, Religiosität festgehalten, seiner äußeren Form Gott zu verehren. Ne? Mit den ganzen komischen Einstellungen hat er es noch hingekriegt, Gott anzubeten. Komisch. Und beim David sehen wir da was anderes. Ne? Der hat dann kurz nachdem er König geworden ist, das Verlangen gehabt, wir müssen doch endlich die Bundesleute holen. Ne? Die Geschichte kennt er auch. Und da hat er sich so gedacht, wie machen wir denn das? Wir holen einen neuen Wagen, stellen die drauf und machen mit großem Bamborium, bringen wir die nach Hause. Das war ja keine schlechte Idee. Der hat es ja gut gemeint von seinem Herzen. Warum? Weil er gewusst hat, Gegenwart Gottes ist das Wertvollste, was es gibt. Die Bundesleute muss ab nach Jerusalem. Und der Usa hat sich aber nicht richtig verhalten und ist gestorben. Zack. Und auf einmal steht da drinnen im 2. Samuel, Kapitel 6. Genau, als sie zur Tenne nachschauen kamen, drohten die Rinder den Wagen umzuwerfen. Also was auch immer da war, vielleicht war ein bisschen Schlamm oder wie auch immer. Da griff Usa nach der Lade Gottes und hielt sie fest. Sofort flammte Jahwes Zorn gegen Usa auf. Gott schlug ihn wegen seiner Respektlosigkeit, sodass er dort neben der Lade Gottes starb. Aber auch David überwallte es heiß, weil Jahwe Usa so aus dem Leben gerissen hatte. Also er hat auf einmal Angst vor Gott gehabt. Er hat auf einmal gemerkt, nicht ich kann Gott irgendwohin transportieren. Gott ist Gott. Ich bin sein Diener. Und er ist viel mächtiger als ich. Und hat dann Angst gehabt vor ihm und hat gesagt, David bekam an diesem Tag Angst vor Jahwe und sagte, wie kann die Lade Gottes überhaupt zu mir kommen? Ne? Warum war das sein Plan, die Lade Gottes zu holen? Weil er die Gegenwart Gottes kannte. Die hat er ja erlebt, als er Gott angebetet hat. Und das wollte er, dass es auch die anderen Leute mitkriegen. Ne? Und dann hat er die Lade woanders abgesetzt. Und dann gab es wieder Segen. Ne? Dort, wo die Gegenwart Gottes ist, wo Gott wohnt, segnet er das. Und da haben sie auf einmal David berichtet, hey, das Haus, wo du die Lade abgestellt hast, das ist fei gesegnet. Da ging beim David wieder das Licht an, warte mal, das ist gesegnet worden? Na stimmt, das habe ich ganz vergessen. Ich hatte auf einmal Angst gehabt vor Gott, weil ich ja was gemacht habe, was nicht der Vorschrift entsprochen hat. Ne? Und dann macht das, tut das nicht komplett verwerfen, sondern er erkundigt sich, wie muss man das machen, hat festgestellt, ach ja, die Lade Gottes kommen nicht auf den Wagen drauf, die muss man tragen. Also hat er den Priester angewiesen, heiligt euch, reinigt euch, organisiert, wie das funktioniert, holt die Lade Gottes, ich komme mit. Dann machen sie wieder ein großes, ich sag mal, Fest und holen die Lade Gottes und freuen sich drüber. Das heißt, er hat gemerkt, das, was er gemacht hat, war falsch. Er hat nicht drauf recht beharrt, das ist aber so, sondern hat sich korrigieren lassen, hat es nochmal neu gestartet, hat es richtig gemacht und ist zum Ergebnis gekommen, wie er es sich geplant hatte. Genau. als Vergleich, wie gesagt, der Saul war nicht so. Und der hat sich, wie gesagt, rausgeredet. Und was wir hier vor zwei Worte gekommen sind, das war einmal beim Saul. Der hat gerne mal ein Opferfest gemacht. Ne? Der hat die Rinder von den Amalekitern mitgenommen, damit die mal die Gott opfern. Was bedeutet das? Die haben das Fett verbrannt für Gott und das Fleisch durften sie essen. Die haben also gerne mal eine Party gemacht. Zum Beispiel. Ups. Kann man vielleicht auch anders deuten. Ich deute es heute einfach mal so. Opferfest. Das war dem wichtig. Der hat gesagt, die Leute haben gesagt, das Beste müssen wir behalten. Ne, die haben den Schinken schon gerochen, als er noch gelaufen ist. Und wie auch immer. Und der hat was für das Volk gemacht. Warum? Weil er die Leute gefürchtet hatte. Der wollte, dass die Leute gut von ihm denken. Dass sie lieben und ehren, dass sie sagen, Saul, du bist aber ein feiner König. Du gibst uns immer was Schönes zu essen, du gewinnst immer die Kriege und bei dir, da dürfen wir uns die Sachen raussuchen, alles super. Bei dem David haben wir jetzt gesehen, da ging es um was anderes. Dem ging es nicht um ein Opferfest. Dem ging es um Anbetung. Ich kürze das mal ab. Um die Gegenwart Gottes. Der wollte, dass dieser Schatz, den er selbst mit Gott erlebt hat, wie ich das heute am Anfang gesagt habe, ne? Ich bei meinem Papa auf dem Schoß, das wollte er, dass es auch die anderen Leute erleben und mitkriegen. Das könnt ihr rausforschen, wenn ihr dann noch ein bisschen mehr lest in seinem Wort. Na, was er da alles dafür getan hat. Und der Saul, für den war das Königtum alles. Ne? Müsst ihr euch mal die Handlung so vorstellen. Der Samuel sagt, du hast vermasselt, du bist jetzt kein König mehr. Und der rennt hinterher und sagt, nein, ich will doch noch. Ne, wie so ein beleidigtes Kind. Das heißt, der hat es gebraucht, man könnte sagen, für sein Ego. Der hat sich daran festgeklammert. Wenn wir später dann weiterlesen, dann sehen wir sogar, dass er Angst gehabt hat, dass seine Familie und seine Nachkommen von dem nächsten König ausgerottet werden. War damals manchmal so. Sollte nicht so sein, aber wurde manchmal so gemacht. Und da hat er sozusagen seinen Konkurrent aufleben sehen und hat gedacht, na, wenn der jetzt noch ein bisschen größer wird, dann putzt der mich weg. Dann hat es sich erledigt für mich. Der hat das also alles nur wie so einen religiösen Mantel gehabt, wie so einen Schein. Ich schreibe mal hin hier, religiös. Religiosität. Also ich mache was, wie ich schon vorhin gesagt habe, bei der Anbetung. Ne? Der hat eine Korrektur gekriegt vom Samuel. Ihm ist gesagt worden, du hast dich beim Amalek komplett falsch verhalten. Der redet sich raus und macht dann trotzdem seinen Gottesdienst. Mit so einem krumpeligen Herzen. Beim David lesen wir das anders. Da lesen wir auch, dass er einige Sachen verkehrt gemacht hat. Aber wir lesen, dass er von Herzen umgekehrt ist und dass es ihm leid tat. Und dass er es dann nicht mehr so gemacht hat. Ne? Die eine Sache mit Bathseba, wissen wir auch. Aber wir lesen nicht nochmal, dass er nochmal in Ehebruch gefallen ist. Das hat ihm gereicht. Beim Saul lesen wir immer wieder, dass er David umbringen wollte. Später dann. Ne? Erst hat er es verheimlicht. Und dann noch ein Versuch und noch ein Versuch und noch ein Versuch und noch ein Versuch. Und einmal hat der David was von seinem Zipfel, also von seinem Mantel abgeschnitten und hat gesagt, hier, ich hätte dich umbringen können. Und der, oh, ich habe gesündigt, oh, wie schlimm. Das darf ich nicht machen, du bist gerechter als ich, vergib mir. Und zwei Jahre später, oder keine Ahnung, zwei Monate später, macht er genau das Gleiche wieder. Rennt er wieder hinterher und will den David umbringen. Und der David sagt, komm Abishai, wir machen mal eine Aktion. Wir flitzen mal noch zum Saul. Klauen mal den sein Wasserkuchen, sein Speer stellen uns mal, also die waren lustig drauf, ne? Stellen uns mal ein bisschen in Abstand, brüllen mal richtig und mal gucken, was passiert. Ne? Und auf einmal dämmert es bei dem Saul wieder. Oh, Saul, mein Sohn, von wegen, den wollte er umbringen. Und ich habe was Schlimmes gemacht, bitte vergib mir. Aber hat es nicht geändert. Ist traurig. Ne? Und also was mir hier beim ich mache einfach mein Herz hier hin. Ich denke, das ist besser. Also dem David, den ging es wirklich ums Herz. Und selbst als er als König gesalbt wurde, war das nicht sein Ansinnen, jetzt unbedingt zum Saul zu sagen, hey, ich muss jetzt König sein. Der hat sich so verhalten und der hat sich Mühe gegeben und der hat seine Sachen ordentlich gemacht. Ja, aber es war nicht sein Ansinnen. Ne? Als er den Goliath erschlagen hat, hat er nicht gedacht, na Gott hat gesagt, ich soll König werden, dann muss ich jetzt endlich mal was machen. Der Goliath, der kann mich eh nicht umbringen, weil ich soll ja König werden, da putze ich den mal weg. Hat er nie gesagt. Sein Ansinnen war was ganz, ganz anderes. Der hat gesagt, der Goliath hat die Schlachtreihen des lebendigen Gottes lächerlich gemacht. Der hat unseren Gott verlacht. Und seinen Gott, den hat er in seinem Herzen ganz doll lieb gehabt. Was hättest denn du gemacht, wenn zu der Zeit, als du mit rosa Brille rumgeflitzt wärst, bist, jemand was über deinen Partner gesagt hätte? Hättest du auch gesagt, ist ganz schlimm, bist dich. Oder hättest du gesagt, hallo? Hätte wahrscheinlich besser gepasst. Und dieses Hallo hat er David gemacht. Er hat gesagt, nee, das ist mein Gott, den macht er nicht lächerlich hier. Vielleicht hat er ja noch ein Wort gekriegt oder Gott hat ihm was gesagt. Steht nicht drin in der Bibel. Aber er hat gesagt, nee, das lasse ich nicht stehen. Da muss ich was machen. Es war ihm wichtig, es war ihm wertvoll, die Gegenwart Gottes. Und genau, ich habe jetzt noch irgendwas, so zum Abschluss. Man könnte da noch ganz viel reinschreiben und wie gesagt, wenn man das liest, ich hatte es jetzt eine Weile lang wieder nicht gelesen, habe es jetzt mal in der Übersetzung hier, habe wieder viel angemalt und habe wieder viele kleine Schätze gefunden, habe mich darüber gefreut und deswegen könnte ich ja noch 2 Stunden erzählen, aber darum geht es nicht, dann seid ihr alle weggebutzelt, sondern ich wollte euch ja nur diesen Unterschied sagen und sage, wo ist jetzt mein Platz auf dem Schoß des Vaters? Hier, indem ich irgendwelche tollen Taten mache, indem ich gucke, was die anderen von mir halten oder mich irgendwie super fromm verhalte. Ich denke, wir hatten alle mal solche Zeiten. Und als wir mal Kinder waren, haben wir uns bestimmt auch hier und da mal komisch verhalten und vielleicht irgendwas vorgegaukelt. Aber das ist doch nicht das Ziel, nur weil wir was verkehrt gemacht haben, dass wir daran festhalten müssen, dass wir weitermachen. Und, sondern wir, jetzt bin ich ja Papa, ne, haben doch unsere Kinder lieb. Und wenn sie was Verkehrtes gemacht haben, dann haben wir sie doch nicht deswegen nicht lieb, sondern wir haben sie trotzdem lieb, aber wir sagen, die Taten, die du machst, die passen nicht. Lass das bitte. Das ist nicht gut. Ne, und so hat der Saul am Anfang ein bisschen Kurskorrektur gekriegt, aber hat nicht darauf reagiert. Und das ist eigentlich das Traurige. Und genau, deswegen, wir haben mal vor irgendwie Musik hier so Dinger zusammengebaut, ne? So ein schönes Schwert, ich finde das cool. Jedenfalls, ich hole das mal her, deswegen. Und da ist meine Frage an dich. In der Offenbarung steht geschrieben, dass bei Jesus kommt so eine Klinge aus dem Mund raus, ne? So, tschak, 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 tschak. Und die Frage ist, gegen wen richtest du deine Klinge? Kannst du dir bei den 2 angucken. Der Saul hat seine Klinge gegen David gerichtet, nachdem er festgestellt hat, da passt man nicht mehr. Machst du das auch so? Oder machst du es wie David und steckst die Klinge wieder ein, wenn du feststellst, nee, das war jetzt falsch. Wenn ich dort jetzt drauf haue, mache ich was kaputt, was nicht gut ist. Ne, der Saul, hat 2-mal die Chance gekriegt. Der hat 1-mal ein neues Herz gekriegt von Gott, am Anfang bei der Salbung. Und dann, als er in David töten wollte und das nicht geklappt hat, auch selber mit hingeflitzt zum Samuel, ist er nochmal in die Gegenwart Gottes gekommen und lag den ganzen Tag da. Hätte er eigentlich zur Besinnung kommen müssen. Ist er aber nicht. Was machst du mit deinen Worten? Habe ich so für mich aufgeschrieben. Tod oder Leben? Köpfst du in deinem Herzen deine Mitmenschen? Oder hältst du dein Schwert hoch und sagst, Jesus, dir sei alle Ehre. Du bist Herr, du regierst hier. Tod oder Leben? Ne? Mit dem Ding kann man verschiedene Sachen machen. Man kann verteidigen oder man kann angreifen. Was machst du mit deinen Worten? Tod oder Leben? Was machst du, wenn du erkennst, dass ein König nachwächst? Tust du den fördern oder totschlagen? Mit deinen Worten. Ich hatte da so meine Reibstellen. Erklären wir es nicht näher. Geht ums Prinzip. Was machst du, wenn du erkennst, dass ein König in Anführungsstrichen nachwächst? Wenn jemand hochkommt, wo du merkst, der ist besser als ich. Der ist stärker als ich, der ist schneller als ich. Der kann es besser als ich. Der ist gesalbter als ich. Der ist so toll. Oder die will ich auch gerne sein. Kannst du dich damit freuen oder würdest du am liebsten draufhauen? Ist in deinem Herzen David oder Saul? Geht es dir darum, dass alle Leute gut von dir denken? Dass du immer schön regelmäßig alles ordentlich machst? Oder geht es dir ums Herz? Geht es dir um seine Botschaft, seine Gegenwart? Geht es dir darum, dass du auf dem Schoß vom Papa sitzt? Also das Ganze war ja auch eine Botschaft an mich. Ne? Deswegen sage ich das so. Deswegen habe ich das mit dem einen oder anderen Beispiel hinterlegt. Und ich kenne beide Seiten ein bisschen. Und muss sagen, manchmal ist der Balken ganz schön dick. Und irgendwie will man es nicht so richtig wahrhaben. Und es fällt einem schwer, den abzusetzen. Aber das geht. Der ist bestimmt noch nicht ganz weg. Aber das ist nicht meine Aufgabe, das jetzt zu beurteilen. Sondern meine Sache ist bloß, ich kann dir nur sagen, geh auf deine Knie. So, wie das David auch gemacht hat. Ne? Er hat sich dann später, wo er Mist gemacht hat, ist er in den Tempel gegangen, hat sich vor Gott hingekniet, hat ihn um Vergebung gebeten, hat ihn darum gebeten, Herr, schaffe in mir ein neues Herz, hat er gesagt. Schaffe in mir einen neuen Geist. Ne? Der hat nicht gesagt, hilf mir, dass ich das nicht mehr mache. Der hat gemerkt, das ist grundfalsch. Rups raus das Zeug und mach was Neues, bitte. Ne? Und das dürfen wir auch machen. Geh auf deine Knie, demütige dich. Bitte Gott, dein Herz zu ändern oder neu zu machen. Ne? Wie David bei Bathseba, habe ich gesagt gerade. Ändere dein Verhalten, sei auf der Hut. Weil das ist das, was wir machen müssen. Ne? Gott gibt uns seinen Geist, damit wir es können. Aber machen müssen wir es. Ne? Der Strom in der Steckdose liegt an. Die Kaffeemaschine anschalten müssen wir oder das Licht. Macht Gott nicht. Genau. Und der letzte Punkt, lass dir etwas sagen. Ne, das sehen wir beim Saul, der hat sich nichts sagen lassen. Selbst von Leuten wie Samuel. Der David hat sich sogar von der Abigail was sagen lassen. Und hat festgestellt, Gott hat durch die zu mir geredet. Der hat nicht gesagt, oh, du bist aber eine wunderbare Frau. Hat er vielleicht gedacht, sein Herzen. Kann sein. Sonst hätte er es ja später nicht umso geworben. Aber hat festgestellt, ups, bei der ist es Licht an im Herzen. Die hat einen wachen Verstand. Die macht es nicht, um selber Ehre zu kriegen, sondern die macht das, weil sie feststellt, hier war was komplett falsch. Und er hat sich korrigieren lassen. Genau. Okay. So viel vielleicht dazu. Wie gesagt, ihr könnt es selber nachlesen. Aber vielleicht denkst du jetzt, wie passt da die Überschrift drüber? Wir hätten doch lieber sagen können, Saul und David. Hätten wir vielleicht auch sagen können. Aber mir geht es nicht um Saul und David. Das ist bloß ein Beispiel, damit wir über unser eigenes Herz drüber nachdenken. Wie sieht es da drin aus? Deswegen mein Platz auf dem Schoß des Vaters. Erstens, ist es überhaupt mein Platz? Zweitens weiß ich, dass er mein Papa ist, dass ich bei ihm überhaupt sein kann. Und drittens, wenn ich dort bin, dann zeigt er mir die Sachen selber im Herzen. aber ich muss bei ihm sein. Und dann zeigt er mir seine Liebe und zeigt mir, wie er mich sieht. Genau. Danke, Herr, für deine Gnade. Danke für dein Wort, Herr. Und ich bitte dich um deine Führung und Leitung, Herr, dass du zu jedem Einzelnen so redest, Herr, wie es recht und wohlgefällig ist in deinen Augen, Herr. Ich bitte dich, dass du uns alle zusammen einen Schritt weiterführst, Herr, näher an deine Gegenwart, näher an dein Herz, Herr. Und dass du uns ein Stück mehr von dir zu erkennen gibst, Herr, von deiner Größe und von deiner Liebe. Und ich bitte dich auch, dass du uns hilfst, Herr, dort, wo wir einen Balken haben, dass wir den ablegen, Herr. Ich bitte dich, dass du uns das zeigst und uns die Willigkeit gibst, Herr, dass wir uns von dir verändern lassen. So, dass wir nicht mehr die anderen anrammeln, Herr, sondern dass wir so leben mit Augen auf, dir zur Ehre, Herr, damit wir wissen, wo wir lang gehen, Herr, damit wir sehen, wie es den anderen geht und sie einfach lieben können, so wie du uns liebst. Danke für deine Gnade, Herr. Amen.